Was wir jetzt gehört haben, war die gute alte Transall. Und die kann man nicht nur hören, sondern man kann sie auch sehen, nämlich bei der aktuellen Sonderausstellung des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Berlin-Gatow bei Äthiopien 84-85 Hungerhilfe, Kalter Krieg. Dort gibt es allerdings nicht nur die Transall zu sehen, sondern auf dem Ausstellungsort mit über 3000 Quadratmetern vor Hangar 3 gibt es auch noch andere Großobjekte, nämlich die Antonov AN-26 und viele weitere interessante Dinge, wie zum Beispiel ein eigens entwickeltes Videospiel, die die fliegerischen Herausforderungen bei einem Abwurf von Lebensmitteln darstellen. Aber warum haben wir uns eigentlich hier getroffen? In dieser Folge Äthiopien 84-85 geht es um den gemeinsamen Hilfseinsatz von NVA und Bundeswehr. Ein Novum in der Geschichte unserer Bundeswehr. Und dazu haben wir hier im Studio einmal Herrn Kontra, der Projektleiter der Sonderausstellung, und Herrn Schmiedke, einer der Kuratoren. Zum ersten und einzigen Mal waren mitten in der letzten Hochphase des Kalten Krieges Soldaten der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee gleichzeitig an einer internationalen Hilfsaktion beteiligt. Weitgehend vergessene Einsätze von Transportfliegern startete damals vor 40 Jahren, noch vor den bekannten musikalischen Hilfsprojekten von Band Aid und Live Aid, organisiert von Sir Bob Geldof. Aber nun erstmal an Sie gefragt, Herr Daniel Schmiedke, wie kamen Sie eigentlich auf dieses Thema?
Das liegt schon eine Weile zurück. Wir waren damals seinerzeit in Penzing, dem Standort des Lufttransportgeschwaders 61. Und dort wurde der Standort eigentlich für die Auflösung vorbereitet. Und wir waren dort, um zu schauen, ob es da noch irgendetwas gibt, was für das Museum interessant wäre, für die Sammlung. Und im Rahmen dieser Erkundung ist uns ein Bild ins Auge gefallen. Und zwar ein Foto, auf dem man eine Antonov AN-26 sieht, der NVA, in hellgrau gestrichen, und eine Bundeswehr-Transall. Und das hat natürlich sofort unsere Aufmerksamkeit gefordert. Und wir haben gefragt, was ist denn das für ein Foto? Wie kann denn das sein? Das waren doch eigentlich Feinde im Kalten Krieg. Wie können die da nebeneinander auf der Piste stehen? Und dann bekamen wir schnell die Info, naja, das war der Hilfseinsatz in Äthiopien. Da sind beide nebeneinander geflogen und haben beide für die gleiche Sache gearbeitet. Nicht zusammen, aber gemeinsam. Ganz wichtig. Und wir beide hatten eigentlich die Idee, eine Ausstellung mal generell über den Lufttransport zu machen, weil die Lufttransporter in unseren Augen immer viel zu kurz kommen, obwohl sie eigentlich immer die Ersten sind, die irgendwo reingehen und die Letzten sind, die wieder rausgehen. First in, last out. Und dann haben wir uns gedacht, da verbinden wir das eine mit dem anderen. Wir machen eine schöne Ausstellung über den Lufttransport und verbinden das mit dem Thema Äthiopien, was sich dann im Laufe der Recherchearbeiten zu einem gigantischen Projekt entwickelt hat.
Da kann ich gleich anknüpfen. Wir haben nicht nur Inhaltsakten uns angeschaut, die jetzt diesen Hilfseinsatz von Bundeswehr und NVA betreffen, sondern, um da nochmal zu ergänzen, auch die Interflug war auf Ostseite mit an diesem Hilfseinsatz beteiligt gewesen. Ganz am Anfang sogar waren die NVA-Piloten noch in Interfluguniformen ausgerüstet worden. Das sollte alles noch unerkannt geschehen. Das änderte sich dann im Laufe des Einsatzes. Aber die sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Die waren mit einer IL-18 an diesem Hilfseinsatz beteiligt gewesen. Und bei unseren Recherchen hat sich dann das Themenfeld sehr stark erweitert. Wir haben dann natürlich sehr schnell die Benefizkonzerte wie Band Aid, die Charity-Aktion zu Weihnachten 1984 in den Blick genommen. Dann das große Live Aid-Konzert natürlich, was vor kurzem sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und damit waren dann schon uns klar, dass wir hier nicht nur eben halt mit einer militärischen oder gegebenenfalls politischen Perspektive in diese Ausstellung reingehen müssen, sondern genauso auch die gesellschaftliche Perspektive einen ganz wichtigen Stellenwert innerhalb dieser Ausstellung bekommen soll.
Ja, da kann ich so gut verstehen, weil ich glaube, jeder kann sich an Bilder erinnern von diesen Live-Aid-Konzerten. Aber ein Bild, wo Maschinen von Bundeswehr und NVA zusammen auf einem Flugfeld stehen, ich denke, das hat man noch nicht gesehen. Deswegen ging es mir genauso. Ich war, glaube ich, genauso überrascht wie Sie, als ich von Ihrer Ausstellung erfahren habe. Aber wie kam es denn eigentlich zu diesem gemeinsamen Hilfseinsatz? Was waren die Ursachen dafür?
Also der große Aufhänger für die gemeinsame Hilfsaktion war in erster Linie eine Fernsehreportage der BBC. Die wurde im Oktober ausgestrahlt, 1984, und hat so viel Aufmerksamkeit und Entsetzen in der westlichen Welt hervorgerufen, dass sich die Staaten gezwungen sahen, zu handeln. Gleichzeitig gab es aber auch schon einen UNO-Aufruf, um Hilfe zu leisten, was natürlich den Druck auf die jeweiligen auswärtigen Ämter verstärkt hat. Man muss dazu sagen, dass bereits 1983 das angekündigt hat, dass so eine Hungerkatastrophe drohte. Es gab seit langer Zeit eine Dürre und zum Beispiel wissen wir aus den Akten des westdeutschen Botschafters, dass sich dort eine Hungerkatastrophe anbahnte. Das hat man auch mitgeplottet im Auswärtigen Amt, aber tatsächlich der große Hilferuf und dann die BBC-Doku oder Reportage haben dann dazu geführt, dass man sich innerhalb kürzester Zeit zusammengesetzt hat und eine Woche später flog bereits die erste Bundeswehr Transall nach Äthiopien und nahm ihre Hilfsarbeit auf. Ähnlich verhielt es sich auf Seiten der NVA. Dort hatte man auch den UNO-Hilfrufe zur Kenntnis genommen, aber eben stand auch im engen Kontakt mit Äthiopien, was ja derzeit eine sozialistische Diktatur war. Und die DDR war sehr daran interessiert, das Verhältnis zu Äthiopien stabil zu halten und auch vor allem seinen sozialistischen Brudervolk zu helfen.
Genau, vielleicht da nochmal ergänzend noch dazu. Auf der DDR-Seite beziehungsweise auch auf der Sowjetunion-Seite hatte man ja schon seit einigen Monaten beziehungsweise auch Jahren versucht, über diplomatische Kanäle Druck auszuüben auf das Mengistu-Regime in Äthiopien. Das Mengistu-Regime war die sozialistisch orientierte Militärdiktatur unter Führung von Mengistu Haile Mariam. Und um die Regierung in Äthiopien vollends auf das Lager der sozialistischen Länder zu bringen, war man bemüht, dass dort eben halt diese äthiopische Arbeiterpartei gegründet wird. Und der 10. Jahrestag der Revolution, der im September 1984 groß gefeiert wurde, war dann auch das Stichdatum, um eben halt diese Arbeiterpartei zu gründen. Man hat ein fulminantes großes Fest gefeiert mit zahlreichen internationalen Gästen. Und gleichzeitig waren in den nördlichen Provinzen Äthiopiens schon die Menschen am Verhungern. Und diese Gleichzeitigkeit von diesen Festen und ja das Sterben in den Lagern führte dann dazu, dass man umso hektischer reagierte. Der Hilfsappell der Vereinten Nationen führte dann dazu, dass man auch eben halt auf Ostseite dann zum allerersten Mal überhaupt die NVA-Luftstreitkräfte für so eine Hilfsaktion überhaupt in Betracht gezogen hat. Und das ist schon was Außergewöhnliches, denn vorher, zumindest mir ist nichts bekannt, dass die NVA-Lufttransporter tatsächlich an irgendwelchen humanitären Hilfsaktionen außerhalb der DDR irgendwo beteiligt gewesen wären.
Bei der Ursache der humanitären Katastrophe haben wir schon drüber gesprochen. Es gab eine Dürre in Äthiopien, aber gab es noch andere politische Hintergründe? Weil wir haben jetzt gehört, Äthiopien war damals sozialistisch. Es gab eine Revolution nach dem Kaiser Selassie zu Meningistu. Aber wenn er sich dem Ostlager damals angeschlossen hat, gab es politische Veränderungen in diesem Land, die diese Hungerkatastrophe sozusagen provozierten oder herbeigeführt haben?
Ganz genau. Das Land war ja schon zur Zeit des Kaiserreichs mehr als gespalten gewesen. Es gab ja schon immer diesen Sezessionskrieg in der Provinz Eritrea. Eritrea war damals noch kein unabhängiger Staat, sondern stand unter der Verwaltung Äthiopiens. Das war auch über die UN völkerrechtlich so geregelt gewesen. Aber diese Sezessionsbestrebung, die gab es schon die ganze Zeit. Und das Gleiche löste sich dann auch in den 70er Jahren schon in der Provinz Tigray ebenfalls aus, und diese Unabhängigkeitsbestrebungen kämpften gegen die Zentralregierung. Und 1984, 85, während dieser Hilfseinsatz lief, gab es genauso diese Kämpfe in einigen Regionen. Wir haben auch Fälle, die wir in unserer Ausstellung zeigen, wo Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, in dem Falle Deutsches Komitee Notärzte, Kap Anamur, die Ärztin, die in Lalibela das Lager betrieb, tatsächlich eben halt auch in die Hände von Rebellen fiel. Und trotz dieser Umstände dort weitermachte.
Was mich nur wundert ist, warum verlangt Äthiopien damals nach internationaler Hilfe? Warum gibt es einen internationalen Hilfeaufruf im Kalten Krieg? Weil man hätte das doch genauso gut im sozialistischen Lager klären können. Deswegen wundert es mich, auch aufgrund des medialen Drucks, dass man nicht gesagt hat, okay, wir klären das jetzt hier im Ostblock und dann kommt aber die Bundeswehr mit der Luftwaffe dazu.
Äthiopien hatte sich immer versucht, irgendwie blockfrei zu halten. Also sie waren zwar sozialistisch orientiert, aber sie haben nie die Fühlung zum Westen aufgegeben, in dem Fall. Sie waren natürlich sehr stark nach Osten orientiert und haben dann aber, weil diese Katastrophe einfach zu umfänglich war, zu groß, eben auch den Westen um Hilfe gebeten. Und der Westen sah jetzt natürlich auch seine Chance gekommen, hier etwas für sein eigenes Image zu tun. Also was die Akten ganz deutlich hergeben ist, das ist kein altruistischer Ansatz. Es ist nicht nur einfach Hilfeleistung der Menschen wegen, sondern wir haben ganz klar festgestellt, es gab zwei Prioritäten, sowohl für Ost- als auch Westdeutschland. Bei Westdeutschland war die Priorität ganz klar, oh mein Gott, da sterben Menschen. Wir müssen etwas tun, damit nicht so viele Menschen sterben. Wir müssen dort Hilfslieferungen hinbringen, die einfach über die wenigen Straßen, die es gab, die Menschen nicht erreichten. Als zweite Priorität bei den Westdeutschen war ganz klar, wir müssen hier einen Fuß behalten in Äthiopien und vielleicht hilft uns das ja auch wieder, vertiefenden Kontakt zu Äthiopien aufzubauen, das Verhältnis ein bisschen mehr zu stabilisieren. Für die Ostdeutschen ist es genau umgekehrt. Da war ganz klar die Priorität Nummer eins, oh mein Gott, der Westen versucht hier dazwischen zu grätschen und unsere sozialistischen Brüder uns zu entreißen. Wir müssen hier ganz klar Flagge zeigen und an der Seite von unseren sozialistischen Freunden stehen. Und übrigens, es sterben ganz viele Menschen dort, dagegen müssen wir etwas unternehmen. Das war jetzt auf politische Sicht die Herangehensweise. Wir können aber auch in unserer Ausstellung zeigen, dass auf Arbeitsebene, was die Piloten, was die Besatzungen, was die Techniker, die Warte und so weiter betrifft, die waren einfach nur darauf konzentriert, den Menschen zu helfen. Und die waren oftmals auch überfordert mit der Situation, was sie dort erlebt haben.
Dank unserer Mitarbeit und der Zuarbeit mit unserem äthiopischen Kollegen Dr. Aishe Kruhadera sind wir auch in der Lage, eben halt in der Ausstellung den äthiopischen Machtapparat nicht als monolithischen schwarzen Block zu zeigen, sondern eben halt auch aufzuzeigen, dass es dort durchaus unterschiedliche Strömungen und Interessen gegeben hat. Nehmen wir ein Beispiel, das ist die Relief and Rehabilitation Commission, kurz RRC genannt in den Berichten. Und in den Akten taucht diese Organisation immer wieder auf, denn dieser war dafür zuständig, die von überall ankommenden Hilfslieferungen im Land zu verteilen. Das heißt, von dieser Organisation bekamen die einzelnen Besatzungen ihre Flugaufträge. Wohin fliegen sie heute? Wo fliegen sie heute nicht hin? Und sie organisierte auch den Abtransport der Hilfsgüter zum Beispiel von den internationalen Häfen in Assab und Massawa. Und diese Organisation wird zum Beispiel auch in Akten beschrieben als, also in Ostakten zum Beispiel, als sehr von im westlichen Ausland studierten Akademikern durchsetzt. Und viele RRC-Mitarbeiter hatten durchaus schon über viele, viele Jahre gute Kontakte zu westlichen Hilfsorganisationen. Und das nutzten diese natürlich auch, um eben halt Hilfe entsprechend ins Land zu bekommen.
Wenn wir über Hilfe im Land sprechen, wie kamen die denn dorthin? Also es gab dann diesen Hilfeaufruf, einmal in den Medien, dann natürlich waren die Regierungen alarmiert bzw. engagiert. Dann hat man aber gesagt, okay, was haben wir? Die Bundeswehr hat die Transall, die DDR hat Interflug und Antonov. Welche Maschinen, welche Technik hat man eingesetzt und welches Personal?
Also für die Bundeswehr war das erstmal ja auch nichts Neues. Die war ja schon seit den späten 50er Jahren immer wieder in Hilfsaktionen eingebunden, gerade auch auf dem nordafrikanischen Kontinent. Für die DDR und NVA und auch Interflug war das etwas Neues, wobei man eine Ausnahme machen muss, die Interflug flog mit ihrer IL-18 international. Und damit hatten sie auch immer Kontakt schon zu den Ländern im nicht-sozialistischen Wirtschaftsbereich. Also für die ging das so, aber für die NVA war das etwas ganz Neues. Die Technik, die man eingesetzt hat, das war das, was man zu Hause auch einsetzt. Also da war nichts Besonderes eingerüstet. Man hat die Transall mit allem, was man braucht, überführt nach Afrika beziehungsweise nach Äthiopien, hat dann quasi alles, was man nicht brauchte für den Einsatz, also zum Beispiel Schlauchboote, falls man über Wasser fliegt, rausgepackt, ins Lager gepackt und hat die Transall vorbereitet, um Nahrungsmittel oder andere Hilfsgüter zu transportieren. Am Anfang hat man das vor allem gemacht, indem man andere Pisten angeflogen ist im Land, hat ganz normal entladen und ist dann wieder weggeflogen und hat das ungefähr dreimal am Tag gemacht. Später ist dann die Bundeswehr dazu übergegangen und hat eben Hilfslieferungen an Orte gebracht, wo es keine Straßen gab, wo es keine Pisten gab, wo es nichts gab, auf Hochebenen, Hochplateaus mitten im äthiopischen Land. Und dort haben sie dann die Ladung gedroppt aus 3 bis 5 Metern Höhe, was eine enorme Leistung darstellt und was ein Verfahren ist, was dort quasi zu seiner Reife ausgebildet wurde im laufenden Betrieb.
Verzeihung, In einer Höhe von 3 bis 5 Meter wurde im Drop-Verfahren Nahrungsmittelsäcke abgesetzt.
Absolut. Dazu wurden Paletten bepackt mit Nahrungsmittelsäcken. Da hat man auch in einem Testverfahren über einiger Zeit hat man herausgefunden, in Zusammenarbeit mit den Briten der Royal Air Force, die mit Hercules dort unten geflogen sind, dass man Kunststoffsäcke am besten nimmt, zum Beispiel bepackt mit Weizen. Die näht man zu, dann stülpt man sie umgedreht, also auf den Kopf stehend, in einen weiteren Kunststoffsack, näht diesen zu und kippt diese beiden Säcke wieder in einen anderen Sack und näht ihn nochmal zu und dann belädt man damit die Paletten. Das hat dazu geführt, dass wenn man in 3 bis 5 Metern Höhe über das Plateau geflogen ist und gedroppt hat, dass über 90% der Nahrungsmittel in den Säcken verpackt auch wirklich ankamen. Die restlichen Prozent, die dann aufgeplatzt sind durch die wahnsinnige kinetische Energie dort, die beim Aufschlag nun mal existiert. Die Maschine fliegt mit etwa 240 Stundenkilometern über dem Boden in 3 bis 5 Metern Höhe, schmeißt die Sachen raus, da zerplatzen natürlich dann auch Säcke. Es gab Besatzungen, die zum Beispiel die Briten stellten Offiziere, die Transall und die Hercules eingeleitet haben, die dafür gesorgt haben, dass die Dropzone frei ist, damit dort niemand von den Säcken erschlagen wird. Und dann gab es Personal, was die gedroppten Säcke eingesammelt hat und alles, was zerplatzt war, wurde dann für die wartende Bevölkerung am Rande der Piste freigegeben und die haben tatsächlich, und da gibt es auch Aufnahmen von, jedes einzelne Körnchen aufgesammelt.
Also finde ich wirklich beachtlich, weil ich finde, wenn man an Tiefflugszenarien denkt, dann denkt man an Überschallflieger, aber dass Transportmaschinen Nahrungsmittelsäcke absetzen in 3 bis 5 Metern Höhe ist eine große Leistung. Aber es gab damals in dem Land auch keine andere Alternative, auf die Hochplateaus zu kommen. Also eine Verbringung der Lebensmittel mit LKW oder einfach auch mal angefangen mit der Verbringung über die Marine zum Beispiel, über den Seezugang, das war ausgeschlossen.
Genau, also wenn ich das kurz noch ergänzen darf. In den Häfen sammelte sich das Hilfsgut aus der ganzen Welt. Wir haben Aufnahmen, soweit das Auge blicken kann, sieht man Nahrungsmittelsäcke. Die gehen schon zum Teil auf, die keimen auf, die Weizen- und Reiskörner, weil sie nicht abtransportiert werden konnten, weil sie zu wenig LKWs hatten. Es gab eine Zugverbindung in dem ganzen Land, die einmal von Djibouti nach Diridawa führte. Und es gab kaum Straßen und die LKWs, die im Einsatz waren, wurden oftmals auch für andere Dinge verwendet, zum Beispiel auch im Bürgerkrieg, um Soldaten zu verbringen. Und die Flugzeuge waren die einzige Möglichkeit, wirklich alles schnell zu erreichen und auch mit Masse. Dazu zählt dann auch eben die Leistung der NVA, die wirklich über ihre Leistungsgrenzen gegangen sind, um halt mitzuhalten oder, also man kann es böse sagen, um mitzuhalten in einer Art Wettbewerb.
Also es gab nicht nur ein Wettrüsten in der Hochphase des Kalten Krieges, sondern sozusagen auch ein Wettlauf in der Verbringung von Hilfsgütern.
Ich möchte das nicht so da das Gewicht drauflegen. Das gab es im Hintergrund vielleicht für den einen oder anderen. Im Vordergrund stand die Hilfe für die Menschen. Und da sind alle Seiten über ihre Leistungsgrenzen gewachsen. Das Verfahren, was wir gerade eben besprochen hatten, wollte ich noch kurz ergänzen, wurde quasi vor Ort von Volker Heinz, einem der ersten Kommandoführer dort vor Ort, erflogen.
Auf Bundeswehr- oder NVA-Seite?
Auf Bundeswehrseite. Die NVA hat nicht gedroppt. Die konnte nur anlanden. Also sie haben das wohl mal nach Zeitzeugenaussage probiert, aber das hat sich nicht durchgesetzt und dafür war die Antonov einfach nicht gemacht. Die Transall kann das. Die ist dafür ausgestattet. Es gab auch schon Ansätze dieses Verfahrens theoretischer Form haben wir in den Akten gefunden. Aber dass es dann wirklich erflogen und getestet wurde, und zwar inoffiziell, nicht von irgendeiner WTD, sondern inoffiziell im Einsatz. Dafür war dieser Kommandoführer Volker Heinz verantwortlich, der auch in unserer Ausstellung dargestellt wird und der dem Ganzen dann auch diesen Namen Afrika-Verfahren gegeben hat.
Also Learning by Doing in der Auftragstaktik.
Absolut, genau.
Vielleicht da nochmal zu ergänzen, die Initiative, dieses Afrika-Verfahren zu erfliegen und auszuprobieren, kam übrigens von den Vereinten Nationen. Für die Vereinten Nationen war ja die United Nations Disaster Relief Organization vor Ort. Und da gab es einen speziellen Hochkommissar, der da im Land versucht hat, die Fäden zu ziehen und zu koordinieren, dass halt der Abtransport von den Häfen über die Straßenwege, über die Luftwege sauber funktionierten. Und es ist auf seine Anregung hin dann von der britischen Royal Air Force und von der Bundeswehr dann im Grunde einfach mal so ausprobiert worden. Und vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, einer der größten und dringendsten Bedarfe, die die UN die ganze Zeit an sämtliche Geberländer gerichtet hat, das waren, wir brauchen Transportkapazitäten. Transportkapazitäten, LKWs, so viele gebt uns so viele, wie wir auch nur bekommen können. Die Bundesrepublik hat zum Beispiel auch das Technische Hilfswerk nach Äthiopien entsandt. Die haben dort die verfügbaren LKWs repariert, Ersatzteile mitgebracht und es war bei Weitem nicht genug. Erstens waren die Straßenkapazitäten viel zu gering, letzten Endes trotzdem auch die Transportmöglichkeiten auf der Straße. Und so kam es eben halt auch dazu, dass man dann eben halt den Lufttransport unbedingt in dem Land brauchte. Und letzten Endes in der Hochphase dieser Hungersnot dann eben halt auch auf das Trotten dann zurückgegangen ist, was ja ein hohes Risiko für die Besatzung auch darstellt.
Ja, wie ging das mit den Besatzungen eigentlich vor Ort? Also ich kann mir schlecht vorstellen, in Deutschland, innerdeutsche Grenze, NVA, Bundeswehr, natürlich Gegner, Kontrahenten, aber in Äthiopien, ich denke mal, die begrenzte Anzahl von Flugplätzen machte es unmöglich, dass wahrscheinlich jede Nation seinen Flugplatz hatte, sondern hat sich die Pisten wahrscheinlich geteilt. Wie lief das mit der Unterbringung, mit der Kommunikation, aber auch zum Beispiel die Versorgung mit Treibstoff und Ersatzteilen?
Also beide Seiten hatten natürlich schon, bevor die Maschinen losgeflogen sind, auf dem Schirm, die jeweilig andere Seite ist dort. Da hat man schon darauf geachtet, dass es da eine räumliche Trennung gab. Also die NVA wurde zum Beispiel nach Assab gebracht. Dort gab es eine Piste direkt an der Küste. Das war eine Uferpiste, das war quasi planierter Strand mit Salzwasser besprenkelt und planiert, dadurch in der Sonne sehr stark ausgehärtet. Und es gab in Assab, gab es im Hafen Krananlagen, die die DDR einige Jahre zuvor dort aufgebaut hatten. Und von diesen Aufbauten gab es quasi noch Baracken und Unterkünfte. Dort ist die NVA untergezogen. Und auch ganz am Anfang die Interflugbesatzungen, die sich aber sehr schnell von dort aus dem Staub gemacht haben und dann eine bessere Unterkunft in Diridawa gefunden haben, wo tatsächlich auch die Bundeswehr untergebracht war. Die Bundeswehr wurde nach Diridawa geschickt, ist auch ein großer Flugplatz und dort haben die ein Camp aufgebaut, ihre Maschinen abgestellt und sie standen direkt dann neben den Interflugmaschinen und die NVA kam in Diridawa zum Beispiel nur ab und zu, ganz selten mal vorbei. Getroffen haben sie sich alle in Assab, weil dort nämlich Nahrungsmittel aus den Häfen antransportiert wurden und umgeschlagen wurden auf die Flugzeuge und sie haben sich auch in Addis Abeba getroffen, dem Hauptflugplatz. Die Unterbringung der Soldaten oder auch der Interflugbesatzung erfolgte eigentlich wie bei jedem Auslandseinsatz, der in so einer Art läuft, der kein eigenes Bundeswehrcamp hat, so wie in Afghanistan oder so. Die werden dann in Hotels untergebracht, in die besten Hotels der Stadt, die man irgendwie kriegen kann. Das war ganz interessant. Also wir haben ja tatsächlich über 20 Zeitzeugen, die damals dabei waren, aus Ost und West interviewen können. Und für die Bundeswehr galt zum Beispiel, also es gab ein Hotel für die Feldwebel. Und also die Unteroffiziere und es gab ein Hotel für die Offiziere und gemeinsam ist man aber auch in irgendwelche Bars mal gegangen, wenn man abends noch Zeit hatte, ein Bier zu trinken oder eine Cola und dort ist man dann auch mal den Interflugleuten über den Weg gelaufen, weniger die NVA-Leute. Und die NVA-Leute haben das Ganze haben so in Assab quasi in ihrer Baracke gelebt und waren auch seltener mal in der Stadt drin und haben dort auch mal ihre Freizeit verbracht. Und begegnet sind sie sich tatsächlich nur im Arbeitsbetrieb, also auf dem Flugplatz zum Beispiel. Sie haben ja gefragt nach der Betankung. Da war ganz klare Regel, wer zuerst landet, kriegt auch zuerst den Sprit und den Sprit muss dann das jeweilige Land dort auch bezahlen. Das ist wie ganz normal, ich fahre mit meinem Auto an eine Tankstelle ran und kriege den Sprit und bezahle dafür. Das musste alles von zu Hause aus quasi eingesteuert sein und bezahlt werden. Das hat jetzt nicht die äthiopische Regierung übernommen oder so, sondern das wurde bezahlt.
Also vielleicht können Sie mir da helfen, aber da gehen bei mir so ganz exotische, orientalische Vorstellungen gehen da an. Aber es ist wahrscheinlich viel zu schön gefärbt. Aber wenn ich mir das so vorstelle, also Flugplätze, Sandpisten, dann diese Hotels, wahrscheinlich abends auch diese Abende in den Bars. Aber was war damals mit Spionage? Das gehört ja auch zur Vorstellung des Kalten Krieges. Gab es von politischer Seite auch eine Direktive, hier keine Verbrüderung, keine Fraternisierungsgebote. Da wurde dann für Ordnung gesorgt.
Genau, wollen wir nicht romantisch werden. Es gab ja schon gleich Ende November 1984 erschien ein Spiegelartikel in der Zeitschrift, wo unter anderem genannt wurde, dass es zu Verbrüderung gekommen sei zwischen Bundeswehrangehörigen und NVA-Fliegern, Interflugpiloten in Diridawa. Und dieser Artikel ist auf beiden Seiten nicht gut angekommen. Also wir können feststellen, dass dann eben halt in diesen Wochenmeldungen seitens der NVA penibelst drauf geachtet wurde, dass man eben halt die Distanz warte, das Personal wurde belehrt. Die Interflugbesatzung, die war natürlich nicht so ganz unter der Kontrolle des Oberst Heinz, der ja Kommandoführer für die NVA und für die Interflug in Äthiopien gewesen war. Und in unserer Ausstellung zeigen wir ja auch eine ganz tolle Postkarte. Die ist unterschrieben von Mitgliedern des LTG 62, glaube ich. Mit schönen Grüßen an die Kollegen von der Interflug mit einem hoffentlich baldigen Wiedersehen unter besseren Umständen. Also diese Kontakte hat es gegeben. Wir hatten ja schon eingangs erwähnt, also auf Arbeitsebene fliegerische Kameradschaft gehört sich einfach. Das hat man sowieso eingehalten. Man hat sich ausgeholfen, man hat sich technisch ausgeholfen und man hat natürlich auch dann schon mal privat das eine oder andere Wort gewechselt, wenn man sich in der Stadt getroffen hat und Ähnlichem. Auf beiden Seiten kann man aber davon, kann man das bestätigen, dass man versucht hat, da Disziplin walten zu lassen und dass das eben halt nicht an die große Glocke gehängt wird.
Stichwort Spionage oder Kalter Krieg. Wir alle haben irgendwelche Bilder oder Filme im Kopf. Also so war es nicht. Es war eigentlich viel sachlicher. Und ja, auf Arbeitsebene gab es Kontakte, da hat man sich auch mal ausgeholfen. Da gab es auch mal den Fall, dass der einen Maschine Öl fehlte, was sie nicht dabei hatten. Dann hat die andere Besatzung aus dem anderen Land nachgeholfen und hat Öl zur Verfügung gestellt. Also das ist die kameradschaftliche Ebene, die Stefan gerade angesprochen hatte. Und es gab natürlich aber auch ein Mitarbeiter der Stasi unter den Kameraden der Interflug und der NVA. Wir haben aber dazu leider nichts gefunden, was dort gemeldet und gekabelt wurde. Es gab aber zum Beispiel auf Seiten der westdeutschen Akten auch den Hinweis, dass es versuchte Überläufe gab. Es waren ja noch mehr DDR-Personal in Äthiopien damals, waren ja nicht nur die fliegerischen Besatzungen. Und dass da bei diesen Überläufen beziehungsweise Asylsuchenden auch wenigstens ein Fall, dokumentierter Fall darunter ist, wo es sich um einen Agenten handelte, der versuchte also über dieses Verfahren einzudringen. Also das hat es gegeben, aber das findet alles auf so eine eher sachliche Nebenschauplatzgeschichte statt. Also im Fokus stand die wirklich harte Arbeit bei sehr hohen Temperaturen in sehr großen Höhen mit den Flugzeugen zu arbeiten und die Hilfsgüter anzubringen. Und da gab es schon genug Schwierigkeiten. Von plötzlich im tiefen Matsch stecken mit der Transall, weil es geregnet hatte ganz stark und man das Fahrwerk nicht mehr einfahren konnte, weil die Luft in der Höhe dann plötzlich den Matsch zu harter Erde hat verklumpen lassen. Ne? Bis hin zu die ersten Maschinen der NVA waren so schlecht gebrieft und mit so schlechtem Kartenmaterial versehen, dass die sich einmal verflogen haben und plötzlich im Rebellengebiet waren und quasi auf Flakstellungen der Rebellen schauten, ne? Und beziehungsweise eine Fehlkalkulation hatten beim Tanken, weil sie halt eben die Temperaturen und die Auswirkungen der Temperaturen auf die Tanks nicht berechnet hatten oder bedacht hatten und quasi mit den letzten Tropfen in Assam landeten. Also solche Sachen sind passiert und eben nicht romantisierend das Ganze zu betrachten. Das Land war in einer absoluten Dürre. Wir haben ja auch gleichzeitig eine Fotoausstellung in Gato, private Fotografien der Besatzungen. Es ist einfach nur ein Land, was nur beige, sandig, steinig ist in dieser Zeit und Menschen in absoluter Armut und Hunger. Das hat die Besatzungen aus Ost und West oftmals ziemlich überfordert. Also dieses Leid und diese Armut zu sehen und gleichzeitig dann nach Hause zurückzukommen und für die Westseite zum Beispiel im deutschen Fernsehen dann Schäberwerbung zu sehen, wo der Katze noch ein Petersilienstückchen zum Fressen gegeben wird, hat die Menschen tatsächlich überfordert. Also wir leben hier in einer sowas von heilen Welt. Das versuchen wir auch in der Ausstellung rüberzubringen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und wie das die Besatzung damals gefordert hat.
Den Punkt möchte ich mal aufnehmen. Genau, glaube ich, dieses Bild des Petersilienblattes auf dem Katzenfutter, das hat, glaube ich, jeder Mensch in seinem Kopf. Was wir auch im Kopf haben, sind, glaube ich, noch die Bilder der Konzerte, das gemeinsame Singen vor Mikrofon von Hilfshymnen. Aber was hat denn jetzt eigentlich dieser Einsatz gebracht? Also die Medien haben diesen Einsatz natürlich, ich sag mal, angestoßen, auch so in der Medienlandschaft präsent gemacht, dass die Staaten zur Handlungsfähigkeit gedrängt haben, haben auch politische Vorteile gesehen. Aber was hat es denn dem Land gebracht? Was hat es Äthiopien und den Menschen gebracht?
Wenn man auf Arbeitsebene die Menschen befragt, die dabei waren, dann können Sie bestätigen, Sie haben Menschenleben gerettet. Und das lässt sich auch nachweisen, anhand mit Akten. Wie nachhaltig solche Hilfe ist, steht auf einem anderen Blatt. Das sprechen wir auch in unserer Ausstellung an und da fordern wir auch die Besucherinnen und Besucher auf, in den Dialog zu gehen und zu überlegen, wie nachhaltig ist denn so etwas? Und wie hilfreich ist Hilfe jeglicher Art? Es ist nämlich so, im Laufe der Zeit, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, jede Art von Hilfe hat zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite hilft es schnell und vielleicht sogar unbürokratisch. Auf der anderen Seite hat es aber auch eine Schattenseite. Zum Beispiel bewegten sich viele Menschen plötzlich weg aus ihren angestammten Siedlungsorten und sie wussten, irgendwo landen Flugzeuge und bringen Essen. Das bedeutete im Umkehrschluss, sie haben ihre Felder auch nicht mehr bewirtschaftet und bestellt, sondern sie wussten, irgendwann kommt Essen angeflogen, was wieder eine neue Katastrophe oder eine neue Krise auslöst. Und so, da kann man unzählige Beispiele nehmen in Sachen Hilfe. Es lässt einen im Grunde genommen ratlos zurück, obwohl wir niemanden auffordern wollen, lasst es sein. Das ist auch Quatsch. Natürlich sollte man helfen, wo man helfen kann. Aber man sollte immer mit den Ländern und den Menschen vor Ort zusammenarbeiten und gucken, was braucht ihr? Was können wir für euch tun? Braucht ihr uns überhaupt? Oder sagt ihr einfach nur, nee, wir müssen das nur besser organisieren? Denn was wir auch gelernt haben, wir müssen, wenn wir solche Ausstellungen machen, die äthiopische Perspektive mit einbeziehen. Denn ansonsten ist es wieder nur eine Ausstellung von Europäern, von weißen alten Männern, die ein Bild haben von Afrika in Anführungsstrichelchen. Denn genau das ist es. Jeder sagt immer Afrika und meint dann Äthiopien. Aber Afrika besteht aus über 50 Nationalstaaten. Und die sind alle unterschiedlich. Und die sind auch heutzutage zum großen Teil modern. Worauf wir auch aufmerksam machen. Also, und dann, da schließt sich der Kreis. Äthiopien hat sich weiterentwickelt und das neue, moderne Äthiopien ist ein anderes als damals. Und die legen auch großen Wert darauf, dass sie nicht mehr mit diesen Hungerbildern gleichgesetzt werden. Das ist ihnen ganz, ganz wichtig. Dass sie weiterhin andere Probleme haben, ist ein anderes Feld. Na, wir sprechen ja jetzt erstmal nur über diese Hungerkrise und Auswirkungen und Entwicklungen danach. Und da laden wir ein, das in der Ausstellung zu erkunden und in den Dialog und auch in die Selbstreflexion zu gehen.
Ja, das finde ich wirklich faszinierend, vor allem eben diese Vielschichtigkeit des Themas Ihrer Ausstellung. Sie haben ja auch gesagt, Äthiopien ist heute ein anderes Land, ein modernes Land, auch wenn es immer noch in kriegerischen Konflikten, wie zum Beispiel in Tigray, gefangen ist und sich engagiert. Aber ich möchte nochmal auch über Bilder sprechen, die wir im Kopf haben, nochmal auf den Kalten Krieg. Das Bild von Bundeswehr und NVA ist natürlich so fest wie damals die innerdeutsche Grenze in unseren Köpfen. Aber hat denn dieser Hilfseinsatz dann auch das Verhältnis von den beiden deutschen Armeen verändert, von den beiden deutschen Staaten verändert, nachdem der Einsatz dann beendet wurde?
Also ich glaube das eigentlich nicht. Diejenigen, die an diesem Einsatz dabei gewesen sind und die andere Seite auch mal kennengelernt haben, auch auf einer menschlichen Ebene kennengelernt haben, die wird das sicherlich verändert haben, das wird ihre Einstellung verändert haben, dass da drüben der sogenannte Klassenfeind halt auch nur ein Mensch ist. Aber ich glaube, es hat keine großen Auswirkungen gehabt, wie jetzt die Streitkräfte aufeinander geschaut haben. Das wage ich zu bezweifeln.
Ja, da gehe ich absolut mit. Das mag bei dem einen oder anderen vielleicht ein gewisses Nachdenken gebracht haben, aber alle haben uns auch immer bestätigt, es war unser Job. Unser Job ist zu transportieren, zu fliegen, zu transportieren. Und Dinge zu tun und Befehle auszuführen und zu machen und zu tun. Und das Politische haben die alle beiseite geschoben. Ja, also vor allem auf der Arbeitsebene. Die Unteroffiziere, die Feldwebel, die unteren Offiziere, die waren alle an der Sache interessiert. Bei den Kommandoführern würde ich nochmal eine Ausnahme machen, ja, was da alles so vielleicht noch im Kopf abgelaufen ist. Übrigens zur Ergänzung, damit es nicht zur Verwirrung führt, auf Seiten der NVA war es ein Oberst Heinz. Und auf Seiten der Bundeswehr, was ich vorhin gesagt hatte, das Afrika-Verfahren war damals Major Volker Heitz. Eine Zufälligkeit, ja. Aber um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ich denke auch, das hat jetzt keinen großen Einfluss gehabt. Interessant ist, dass wenn man Menschen auch damals zu der Zeit dazu befragt hat, und wir haben ein Interview von einer polnischen Hubschrauberbesatzung, die britische Offiziere zu den Dropzones geflogen haben, die dort quasi den äthiopischen Menschen helfen und dabei Coca-Cola trinken. Da gibt es eine Filmaufnahme, eine Videosequenz, die dazu befragt werden. Und es ist sehr interessant, was der polnische Hubschrauberpilot sagt, ne? Weil er verweist nämlich darauf, es könnte doch alles so einfach sein in der Welt. Wir tun hier gerade alle zusammen etwas Gutes. Das könnte eigentlich immer so sein. Und natürlich bei dem Einzelnen bleibt immer was hängen, aber das politische große Ganze hat sich dadurch überhaupt nicht verändert.
Ja, der berühmte Unterschied zwischen der taktischen und der strategischen Ebene. Dazwischen gibt es auch noch was. Können Sie nochmal kurz, Sie haben jetzt Polen und Großbritannien angesprochen und diese Aufnahme, können Sie vielleicht nochmal kurz was zur Internationalität sagen? Also einmal nochmal zur Medienwelt, dann aber auch, ich wusste gar nicht, dass Großbritannien und Polen jetzt hier auch noch engagiert waren, und dann zu den verschiedenen Multiperspektiven Ihrer Ausstellung.
Ganz groß vertreten waren auf der westlichen Seite die Briten und die Deutschen, aber es waren auch Franzosen dort, es waren Belgier dort. Es gab noch weitere kleinere Einsätze von anderen Nationen. Und auf der, ich nenne es jetzt mal Ostblockseite, waren es halt die DDR, die Sowjetunion im großen Maßstab, die vor allem aber auch an den Umsiedlungsaktionen teilnahm, die es damals auch noch gab. Dann gab es die Polen, die Hubschrauber flogen, aber es gab halt auch aus anderen Ostblockstaaten Hilfsaktionen dort vor Ort. Stichwort Umsiedlung. Es gab halt auch die Herangehensweise, schon früher auch in Äthiopien, Menschen aus Gebieten, die immer wieder der Dürre anheimfallen, umzusiedeln in möglichst fruchtbare Regionen. Das klingt erstmal gut. Das klingt logisch, nachvollziehbar. Tatsächlich ist das aber mit sehr vielen Problemen verbunden. In einem Land, das, ich weiß nicht, wie viele Sprachen spricht, ja, da kann Stefan gleich nochmal was zu sagen vielleicht, dort Menschen von A nach B zu bringen und zu sagen, so, das ist jetzt eure neue Heimat, das funktioniert nicht. Die haben sich dann zum Teil wieder zusammengesammelt und sind losgelaufen, wieder zurück und sind nie wieder angekommen. Und gleichzeitig hat man auch die Umsiedlung genutzt, um zum Beispiel aus dem Gebiet von Eritrea potenzielle Rebellen abzuziehen, also quasi die Menschen rauszuziehen.
Also das war das auch, als Sie eben von den NVA-Maschinen sprachen, die manchmal unter Flakfeuer von Rebellen gerieten. Also Eritrea hatte damals noch einen Konflikt mit Äthiopien, um das Mengistu-Regime zu stürzen.
Es gab mehrere Parteien, die dort in Konflikten standen. Es gab auch immer wieder Ärger noch mit Somalia damals in der Gegend. Und sie sind nicht unter Flakfeuer geraten. Sie haben die Flakstellungen gesehen und sind sofort abgedreht. Also es ist ein Unterschied. Also es wurde nicht geschossen, nicht auf die Hilfsflüge. Es fand gleichzeitig ein Krieg dort statt, ein Bürgerkrieg. Also die Bundeswehrsoldaten berichten, wie MiG-21 voll aufgerödelt losgeflogen sind und ohne Bewaffnung, ohne Wirkmittel wieder zurückkamen. Also es gab dort Krieg und Kämpfe, genauso wie auch Hunger als Waffe eingesetzt wurde. Auch eine Teilperspektive in dieser ganzen Geschichte, ne, indem halt das Regime gesagt hat, naja, wir nehmen den Leuten die Basis weg, das Essen, dann werden sie schon nicht mehr kämpfen können. Also es gibt unglaublich viele Teilperspektiven, und wer sich in der Ausstellung bewegt, wird auch, und Gott sei Dank haben wir kostenfreien Eintritt, mehrere Tage brauchen, um sich das zu erarbeiten.
Wir hatten ja schon erzählt, dass der BBC-Bericht vom 23. Oktober 1984 sozusagen der Auslöser dieser Hilfsaktion gewesen ist. Es ist ja ein Paradebeispiel dafür, welche Wirkmacht Medien entfalten können. Damals in den 80er Jahren war diese BBC-Reportage so bedeutsam gewesen, dass die ja von TV-Stationen weltweit bis nach Japan, natürlich auch in der Bundesrepublik Deutschland, in den USA, überall gezeigt wurde. Und der öffentliche Druck und das Entsetzen, den dieser Bericht auslöste, hat ja dann auch, und das zeigen wir in der Station Die Ämter, die politische Ebene dazu gebracht, dann doch deutlich schneller und intensiver zu handeln, als das vorher der Fall gewesen ist. Auch in dem späteren Verlauf in der Ausstellung sehen wir ja ganz interessante Medienberichterstattung aus der damaligen Zeit und letzten Endes auch Live Aid, die Benefizkonzerte, das Sammeln von Spendengeldern zeigen wir in der Ausstellung. Wir zeigen, wie das eben halt auch mit der Jugendkultur in unserem Jugendzimmer auf die Jugend hinausstrahlte, wie aber eben halt Schritt für Schritt auch die Berichterstattung über die tatsächlichen Verhältnisse der Menschen in den Hintergrund tritt und natürlich die Popstars in den Vordergrund treten. Und das hinterfragen wir auch kritisch in der Ausstellung. Wir haben in allen Bereichen sogenannte kritische Kehrseiten, die optisch stark sich abheben von dem Rest der Ausstellung und Fragen aufwerfen, die wir als Kuratoren auch nicht beantworten können. Aber wir geben Hinweise, wir geben Argumente in die Hand. Aber die Meinungsbildung ist natürlich den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung überlassen. Ein weiterer kontroverser Punkt war ja zum Beispiel auch das angeschnittene Thema Umsiedlung. Die Bundesrepublik, das Auswärtige Amt, hat offiziell die Umsiedlung nicht befürwortet, hat auch strikt verboten, dass zum Beispiel gespendete LKWs für die Umsiedlung eingesetzt werden. Das musste die ARC mehrfach schriftlich bestätigen, dass sie das nicht tut. Und auf der anderen Seite zum Beispiel Karl-Heinz Böhm, der bekannte Schauspieler aus den Sissi-Filmen, der Anfang der 80er Jahre dann die Hilfsorganisation Menschen für Menschen gegründet hat, der explizit mit dem Anspruch antrat in Äthiopien, Ideologien interessieren mich nicht, mich interessieren die Menschen. Und der hat diese Umsiedlungsaktion durchaus unterstützt. Der hat dann zum Beispiel das Projekt Ilu Barbour mit der ASC als Vertrag geschlossen. Das zeigen wir auch in der Ausstellung. Und dort sollten Menschen angesiedelt werden und nach dem Credo der Hilfsorganisation Hilfe zur Selbsthilfe dann die Mittel in die Hände bekommen, ihr Leben neu aufzubauen. Das war auch sehr erfolgreich gewesen und Karl-Heinz Böhm gilt bis heute in Äthiopien so als Galionsfigur der Hilfeleistung im Sinne Hilfe zur Selbsthilfe, anstatt passiv von Nahrungsmittellieferung abhängig zu sein, und ist bis heute hoch angesehen. In Addis Abeba gibt es den sogenannten Carl Square, ein Platz wurde nach ihm benannt und dort steht eine Statue. Also momentan ist sie wohl zu Restaurierungsarbeiten demontiert, soll aber wieder aufgebaut werden. Und das Modell dieser Statue zeigen wir auch in der Ausstellung. Also es gibt zu allem gibt es Licht- und Schattenseiten, zu allen Formen von Hilfe. Und das hinterfragen wir auch am Ende der Ausstellung in unserem Epilogbereich. Wie sieht das aus mit Benefizkonzerten? Machen das Stars, um ihre eigene Karriere zu befeuern? Profitieren sie nicht eher selbst davon als tatsächlich dann die Menschen vor Ort? Oder sind solche Beteiligungen an Regierungsaktionen wie dieser Umsiedlung dann tatsächlich nur durchgängig negativ zu sehen oder hat das durchaus auch positive Aspekte? Das sind Fragen, die wir aufwerfen, die wir aber auch nicht endgültig beantworten können. Aber ich denke, das ist ein gelungener und guter Abschluss, dass man die Leute durchaus mit Hoffnung, aber eben halt auch mit der nötigen Kritik und Kritikfähigkeit an diesen ganzen Hilfsaktionen durchaus entlässt.
Ja, ich bin fasziniert von der Vielschichtigkeit, Doppeldeutigkeit dieses Themas, von Ihrer Ausstellung. Sie haben es schon gesagt, wenn man dort zu Besuch ist, dann reichen mehrere Tage nicht. Ich glaube, wir könnten uns hier auch noch mehrere Stunden unterhalten. Aber ich glaube, für jeden, der nach Gato kommt, ist es auch jede Minute, jede Stunde wert. Herzlichen Dank, Herr Schmidtke, herzlichen Dank, Herr Kontra, dass Sie hier waren. Das war unsere Zugehört-Folge zum gemeinsamen Hilfseinsatz von NVA und Bundeswehr. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke sehr. Darf ich noch einen Nachbrenner bringen? So eine Ausstellung ist natürlich nicht möglich ohne die Hilfe von vielen, vielen Menschen. Unter anderem auch die Zeitzeugen, die damals dabei waren. Oder auch Menschen wie die Familie Rolicek, die eine Originaluniform aus der Zeit von dem eigenen Vater, der dort im Dienst war, dem Winfried Pfeiffer, mit zur Verfügung stellen und die dort in der Ausstellung stellvertretend für den Dienst vieler, die an solchen Hilfsaktionen teilgenommen haben, stehen. Und da sind wir natürlich als Museum besonders dankbar für.